Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen. Hier stellen wir Fragen vom wissenschaftlichen Nachwuchs und auch an den wissenschaftlichen Nachwuchs zu Anstellungsarten, Qualifizierungswegen und allem, was wichtig ist in der Zeit nach der Promotion und vielleicht vor der Professur. Die Nachwuchsfragen sind also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Wir sitzen im Tonstudio in der Uni Hannover, heute wie sonst meist auch in diesem Podcast zu zweit. Heute geht es aber um eigentlich größere Zusammenkünfte, um Auswahlgremien in der Wissenschaft. Und damit knüpfen wir an das Thema Auswahlprozesse an, das wir schon im letzten Sommer in diesem Podcast hatten, als wir mit der Volkswagen-Stiftung über eins ihrer Auswahlverfahren gesprochen haben. Ich habe heute selbst einen Gutachter im Gespräch und jetzt sage ich auch endlich, wer es ist. Matthias Schütt heißt er. Er ist Professor für algebraische Geometrie an der Leibniz-Universität und aktuell außerdem Prodekan seines Instituts. Was uns heute besonders interessiert, Professor Schütt ist begutachtendes Mitglied im Auswahlausschuss für Humboldt-Forschungsstipendien der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Wir möchten uns ja heute Auswahlverfahren in der Wissenschaft mit deiner Hilfe etwas näher anschauen. Wir sprechen darüber, was Promovierte möglichst wissen sollten, vielleicht schon bevor sie in solche Verfahren gehen. Denn die Auswahl ja von WissenschaftlerInnen durch Kommissionen, etwa im Wettbewerb um Forschungsgelder, ist ja Standard in der Wissenschaft. Und ich nehme gleichzeitig an, dass die Beteiligung an solchen Gremien mit recht hohen zeitlichen Kosten verbunden ist. Was macht für dich das Engagement im Auswahlausschuss der Humboldt-Stiftung lohnenswert?
Das sind ganz viele Aspekte. Also einmal ist es natürlich genau geben und nehmen. Ich profitiere einerseits von anderen Leuten, die für mich begutachten, wenn ich was beantrage. Insofern begutachte ich natürlich auch. Und zum anderen natürlich auch, dass ich früher auch, ich hatte kein Humboldt-Stipendium, aber ich hatte früher ein DFG-Stipendium, was quasi genau in dieselbe Richtung ging. Insofern gibt man natürlich auch genau das zurück, was man mal bekommen hat. Und dann ganz persönlich ist es einfach auch ziemlich interessant. Es ist ziemlich anstrengend und durchaus auch zeitaufwendig, ja. Aber seitdem wir uns wieder persönlich treffen für diese Auswahlsitzung, das ist einfach immer total interessant, weil man da viele interessante Leute trifft, also Kolleginnen, Kollegen, auch natürlich interessante Fachgespräche durchaus hat, aber grundsätzlich einfach, das sind interessante Leute und jedes Mal wieder eine bereichernde Erfahrung. Also deswegen bin ich da durchaus auch ganz egoistisch und sage, das ist auch tatsächlich eine schöne Sache.
Genau, du hast die Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Es gibt ja fachgebundene und nicht fachgebundene Mitglieder im Auswahlausschuss der Humboldt-Stiftung. Was ist der Unterschied und wozu gehörst du?
Also die wesentlichen Mitglieder sind die fachgebundenen Mitglieder. Mhm. Also ich bin Mathematiker, insofern sitzen da drei Mathematiker in dem Ausschuss, die halt jeweils unterschiedliche Gebiete abdecken, im Wesentlichen angewandte Mathematik, alles was Analysis ist und alles was so Algebra und Geometrie ist. Und die meisten sind fachgebunden und dann sind die nicht fachgebundenen nach meinem Verständnis Vertreter von allen möglichen Wissenschaftseinrichtungen. Also die DFG hat jemanden dahin entsandt, das BMBF hat jemanden dahin entsandt, die sind fast nie da. Die gucken hin und wieder mal zu, aber einfach im Wesentlichen gucken die nur zu. Ich weiß nicht, ob die hinter den Kulissen dann noch Feedback geben, Kritik oder Rückmeldungen oder Sachen dann wieder in ihre Einrichtung mit zurücknehmen. Aber die spielen für uns als normale Ausschussmitglieder, als die Fachgebundenen, keine Rolle.
Mhm. Und wie kann man sich jetzt deine Mitarbeit, deine Aufgabe vorstellen in diesem Auswahlausschuss als fachgebundenes Mitglied?
Ja, das ist ganz standardisiert. Wir haben drei Sitzungen im Jahr, März, Juli und November. Das heißt, ungefähr einen Monat vorher kriege ich einen Haufen Unterlagen. Und zwar sind das dann die Bewerberfälle, die zum einen nicht so abwegig sind, dass sie schon vorher aussortiert werden. Also ein kleiner Prozentsatz wird tatsächlich von der Geschäftsstelle aussortiert, weil einfach klar ist, die sind nicht einschlägig. Qualifiziert genug oder so. Über allem steht ja immer noch die Exzellenzförderung dabei. Und dann kriege ich halt meistens sowas zwischen 6 und 11 Bewerbungsunterlagen aus meinem Fachgebiet. Manchmal kommt auch was Ferneres dabei, wenn ein anderer Fachgutachter befangen ist. Und dann muss ich die letztendlich für mich einsortieren. Das heißt, was ich auf den Tisch kriege, sind die Originalbewerbungsunterlagen und dann dazu noch in der Regel zwei externe Gutachten. Das heißt, die werden vorher schon eine externe Begutachtung gegeben. Deswegen dauert der Prozess auch insgesamt von Einreichen bis Entscheidung in der Regel sowas wie 6 Monate. Und dann muss ich halt mit diesen Gutachten jetzt arbeiten und mit den Unterlagen und mir daraus ein Bild schaffen. Und das Ziel ist, eine Sortierung zu schaffen zwischen Fällen, die ich ganz klar zur Förderung vorschlage und wo ich auch davon ausgehe, dass eigentlich keine Diskussion mehr nötig ist aufgrund der vorliegenden Gutachten und meiner eigenen Einschätzung. Umgekehrt, genau Fällen, bei denen ich sage, die haben eigentlich keine Chance in meiner Kohorte oder auch in der Gesamtschau von dem, was ich bisher im Wettbewerb gesehen habe. Und dann bleibt noch ein bisschen was über, was dann als Diskussionsfelder eingestuft werden und die dann halt in die Sitzung tatsächlich am Ende reingehen und wo ich mich dann auch genau darauf vorbereiten muss, die entsprechend zu präsentieren. Genau, also das ist die Vorbereitung der Sitzung und dann treffen wir uns halt 3-mal im Jahr zur Sitzung. 2 davon sind in Präsenz, 1 ist inzwischen im November online gelegt worden, genau, weil man wahrscheinlich auch gesehen hat, das ist mitten im Semester, da haben wir viel mit Krankheitsfällen zu tun. Das heißt, das ist tatsächlich so eine der Erkenntnisse aus der Pandemie, dass man tatsächlich sagen kann, so eine Sitzung, die können wir eigentlich auch online machen, solange man mit 2 anderen Sitzungen irgendwie auch dafür sorgt, dass so ein bisschen Kohärenz und Austausch immer noch gewährleistet ist. Und da werden dann halt wirklich alle Diskussionsfälle diskutiert. Das heißt, da wird auch vorher tatsächlich von der Geschäftsstelle darauf geachtet, dass nicht zu viele Diskussionsfälle letztendlich ins Rennen kommen. Also wenn ich jetzt von 11 Anträgen einen zur Förderung vorschlage ohne Diskussion und 4 in die Diskussion nehmen will, dann werden die wahrscheinlich schon nochmal genau nachfragen, müssen das und sollen das wirklich 4 sein oder sind nicht eigentlich nur die 3 besten davon für die Diskussion ausreichend? Genau, damit wir da nicht den Zeitrahmen sprengen.
Aber es gehen nicht alle 11, die du quasi auf dem Tisch liegen hast, gehen in die Auswahlsitzung.
Wenn ich 11 habe, kann ich einen, vielleicht wenn ich Glück habe, 2 tatsächlich ohne Diskussion zur Förderung vorschlagen. Die werden dann schon noch am Anfang der Sitzung behandelt. Da wird gefragt, gibt es Einsprüche gegen die Verfahren, die Vorschläge fürs Schnellverfahren sozusagen oder fürs, wie heißt das nochmal, S-Fall? Also, wofür steht S? Stipendiumsfall wahrscheinlich oder so. Die werden gar nicht diskutiert, außer irgendjemand erhebt Einspruch, dass man die diskutieren sollte. Und ich würde sagen, in der Regel, wenn ich 2 S-Fälle habe, in der Regel werden dann 6 oder 7 Fälle einfach zur Ablehnung vorgeschlagen werden und es bleiben 2, 3 Diskussionsfälle, die ich dann tatsächlich in der Sitzung vorstellen muss. Das heißt, da ist erstmal meine Aufgabe, den Fall vorzustellen, was mir als Mathematiker meistens recht schwer fällt, zumindest wenn ich auch inhaltlich was sagen soll, weil das natürlich oftmals recht spezialisiert ist. Das ist in anderen Fächern ganz anders. Da wird tatsächlich auch der Inhalt detailliert vorgestellt. Wir gehen meistens eher über das große Ganze und gehen dann mehr über die Person und die Einordnung ins Gesamte, ohne jetzt auf die tatsächlich technischen Details einzugehen. Und ich stelle dann jeweils einen Fall vor und danach kommen Fragen aus dem Gremium, was in der Regel so 40 andere Fachgutachterinnen und Fachgutachter sind. Und manchmal gibt es gar keine Fragen, weil irgendwie der Fall klar ist. Ich habe da natürlich auch dann meine Vorsortierung und sage, das ist jetzt mein drittbester Fall von 11. Den schlage ich auch wirklich dezidiert zur Förderung vor. Und bei manchen sage ich wirklich, ja, da bin ich selber unentschlossen oder ich wollte den nicht aussortieren aus den und den Gründen, aber ich sehe auch die und die Schwachpunkte. Und dann entspinnt sich meistens eine Diskussion, an deren Ende in der Regel recht klar ist, wie die meisten Leute abstimmen werden. Auch das ist ganz interessant, kann ich vielleicht gleich mal erzählen.
Gerne, ja.
Vor der Pandemie war es immer noch Abstimmung per Handzeichen. Das heißt, man hat sofort auch eine Rückmeldung gehabt und gesehen, die Leute haben so und so abgestimmt. Umgekehrt gab es natürlich eine Gruppendynamik, dass man gesehen hat, oh, die stimmen alle so gut ab. Vielleicht sollte ich doch meine Meinung ein bisschen ändern, wo ich gerade dachte, das ist eigentlich ein Fall, den ich nicht irgendwie jetzt so förderwürdig finde oder so. Inzwischen läuft das alles online. Das heißt, man notiert sich seine Punkte und trägt sie am Ende ein. Was die Sitzung beschleunigt, weil nicht jedes Mal gezählt werden muss, sondern einfach am Ende wird es eingegeben und alle Daten liegen vor. Aber umgekehrt fehlt natürlich so ein bisschen diese Feedback-Schlaufe, dass man sieht, wo ich kritische Punkte sehe, egal wie die jetzt in der Diskussion von anderen Leuten angenommen wurden, wie kommen die am Ende bei der Notenfindung raus. Also das ist jetzt so ein bisschen ein anderer Prozess, Aber grundsätzlich kann man eigentlich immer nach der Diskussion schon, hat man ein klares Bild, in welche Richtung geht das. Geht das in Richtung klare Zustimmung? Also ich meine, es gibt letztendlich 0 Punkte, 1 Punkt, 2 Punkte. 2 Punkte sind die klare Zustimmung. 1 Punkt ist Zustimmung mit so ein bisschen Vorbehalt und 0 Punkte ist halt der Vorschlag, keine Förderung zu geben. Und grundsätzlich ist es so, wenn man einen Durchschnitt unter einem Punkt hat in der Abstimmung, dann wird das ganz schwer, in die Förderung reinzukommen. Aber deswegen ist das auch tatsächlich ganz interessant, weil auch manchmal gar keine Fragen kommen. Und manchmal kommt erstmal nur eine Frage, aber dann entspinnt sich daran eine ganze Diskussion, weil die Leute nachhaken wollen oder weil die auch Interesse haben. Also manchmal gibt es ja auch Punkte vom Lebenslauf, wo die tatsächlich noch irgendwie diskussionswürdig sind und wo ich vielleicht auch versäumt habe, noch darauf hinzuweisen. Teilweise ist es auch unterschiedliche Fächerkulturen, wo dann Nachfragen kommen. Also sowas wie Reihung der Autoren, alphabetisch oder nicht. In meinem Fach wäre das immer alphabetisch, das heißt Erstautor, Letztautor gibt es nicht. In anderen Fächern ist das natürlich ganz anders.
Ja.
Sodass da auch tatsächlich teilweise Nachfragen nötig sind. Sowas wie keine einzige Erstautorschaft, keine einzige Letztautorschaft, wie soll man das einsortieren? Und wo man dann auch tatsächlich auf die Expertise der begutachtenden Person, aber auch der anderen Leute aus dem Fach angewiesen ist, die sich dann natürlich auch gerne einklinken. Und umgekehrt gibt es natürlich auch die Fälle, die so ein bisschen interdisziplinär angehaucht sind, wo dann auch tatsächlich andere Leute aus dem jeweiligen anderen Fach tatsächlich auch noch Input geben können. Teilweise, weil man sie vorher schon angeschrieben hat. Ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal was Philosophisches, wo ich dann tatsächlich auch vorher ein philosophisches Mitglied aus dem Ausschuss gefragt habe, da mal raufzuschauen, um irgendwie so grob eine Versicherung zu haben, dass ich mit meiner Einschätzung jetzt nicht komplett falsch liege. Und das ist durchaus dann auch gewünscht und erlaubt.
Und sind die Kriterien, anhand derer dann dieser Entscheidung getroffen werden, sind die im Grunde klar oder kommst du gerade Kriterienkatalog quasi vorab? Nee. Oder?
Das einzige Kriterium ist eigentlich Exzellenz. Und zwar im Wesentlichen Exzellenz der Person. Also es ist eine Personenförderung. Es wird auch ein Projekt eingereicht und wenn das Projekt nicht funktioniert, dann wird das sicherlich nicht durchgehen. Aber noch wichtiger ist, dass die Person irgendwie das hergibt. Und zwar, Exzellenz ist jetzt irgendwie, kann man vielleicht abschwächen, aber bisher muss eine gute Leistung gewesen sein und es muss auch irgendwie Potenzial und eine Perspektive da sein. Dass es irgendwie auch in der Wissenschaft später weitergeht. Das lässt sich nicht immer einschätzen oder es gibt halt auch verschiedene Förderlinien. Es gibt einmal die für junge Wissenschaftler bis zu 4 Jahre nach der Promotion und für die Erfahreneren bis zu 10 oder 12 Jahre nach der Promotion. Das heißt, da muss man das natürlich auch ganz anders dann einsortieren. Aber grundsätzlich geht es nur wirklich um die Exzellenz im Großen und Ganzen. Es gibt keine kleinteiligen Kriterien. Natürlich ist klar, ohne Publikationen, die schon irgendwo angenommen sind, wird es schwer. Dann müssen sich schon die Gutachter sehr klar äußern, dass das, was vorliegt als Vorabdrucke oder in irgendeiner Form, dass das exzellent ist. Wobei ich umgekehrt auch kein Problem habe, damit dann mitzugehen. Wenn das glaubwürdig und plausibel ist und auch sich für mich mit der Datenlage deckt, fördere ich gerne auch oder schlage ich gerne zur Förderung vor junge Leute, die halt noch nichts angenommen haben. Also gerade in Mathematik ist es halt auch so, dass wenn man in die besten Journale reinkommen will, dauert die Begutachtung auch gerne über ein Jahr. Das heißt, diese Leute will man auch genau nicht ausschließen. In anderen Fächern geht das viel schneller. Da stellt sich dieses Problem halt weniger selten.
Ja. Wenn wir so ein bisschen auf so die Auswahlverfahren an sich oder auf sowas wie Peer Review eingehen, ist ja im Grunde ein Peer Review-Verfahren. Ihr seid alle WissenschaftlerInnen, ihr begutachtet Gleichgesinnte sozusagen auf einer Karrierestufe. Wir hatten im Sommer eben die Volkswagen-Stiftung im Gespräch als eine große Fördereinrichtung. Die hat schon mit teilrandomisierten Verfahren experimentiert, also mit der Kombination von Peer Review kombiniert mit Losverfahren. Es ist trotzdem klar, die haben auf Qualitätssicherung geachtet, es sollten trotzdem die besten Anträge durchgehen natürlich. Was sind aber für dich die Vorteile von Auswahlausschüssen, die eben in Peer Review jetzt wie bei der Humboldt-Stiftung geführt sind?
Letztendlich ist das A, die Qualitätskontrolle und B ist natürlich auch die Frage grundsätzlich, wie viele Anträge kriegt man, wie viele davon will man fördern und wo sieht man so ein bisschen den Korridor, wo man tatsächlich sagen kann. Also ich meine, Humboldt hat ungefähr eine Förderquote zwischen 25% und 30%, denke ich. Ist auch jedes Mal unterschiedlich, auch je nachdem, ob der Gesetzgeber gerade was kürzt oder umgekehrt Mittel zuschießt. Oder gerade jetzt hat Humboldt halt die nach vielen Jahren die Fördersätze erhöht. Das kann natürlich auch dazu führen, dass die Quote dann vielleicht ein bisschen runtergeht. War aber, glaube ich, trotzdem dringend nötig. Und wenn ich natürlich jetzt sage, ich habe eine Förderquote von 30%, aber nach meiner Erfahrung sind die ersten 50% absolut förderwürdig, dann kann man natürlich überlegen, ob man da irgendwo Gutachter entlastet, um quasi dann zu sagen, ob ich jetzt den, der nach der Begutachtung auf Rang 62 wäre oder den auf 63 fördere. Ja, da ist tatsächlich dann natürlich auch Glück dabei, wer als Gutachter angefragt wird und so. Aber trotzdem würde ich denken, so eine Diskussion in einem Ausschuss, wo tatsächlich auch dann 40 Leute sich die Sachen angucken und ihre Expertise einbringen, da gehe ich schon davon aus, dass einfach das gerechtere Ergebnis am Ende rauskommt. Die können sich auch mal irren, Projekte können auch mal schief gehen oder so, aber trotzdem gehe ich eigentlich aus den Sitzungen immer mit dem Gefühl heraus, dass da gute Arbeit geleistet wird, auch sehr gewissenhaft. Und dass sich das durchaus auch lohnt. Auch genau, weil natürlich dann auch so Fälle auftauchen. Ja, was habe ich? Plagiat ist zu viel gesagt. Aber Leute, die halt für dasselbe Projekt das zweite Mal einen Antrag stellen. Ne? Wo man dann merkt, wenn man die googelt oder auf so, dass die eigentlich ein Projekt mit dem genau demselben Titel schon mal am Laufen haben. Hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal. Einmal bei mir selbst, einmal, wo ich das bei jemand anders dann gefunden habe. Ob diese Sachen dann in dem Zufallsprozess rauskommen oder nicht, ist mir nicht so klar. Oder auch Sachen, die nur oberflächlich gut aussehen, aber einer näheren Betrachtung nicht standhalten.
Ja.
Das finde ich schon einfach wichtig, auch als Botschaft. Da muss zumindest in so einem Zufallsverfahren gewährleistet sein, dass genug von der Qualität kontrolliert ist. Man das dann so hinkriegt, dass es immer noch eine Ersparnis für Leute ist, keine Ahnung. Ich weiß noch, ich war ganz frisch bei der Humboldt-Stiftung, das war vor der Pandemie, da waren da Schweizer Kollegen, also von der Schweizer, was ist das, Forschungsfonds oder so.
Nationalfonds, glaube ich. Ja,
genau, zu Gast, um sich das Verfahren anzugucken, um da halt auch so ein bisschen Austausch und Feedback hinzukriegen. Und die hatten tatsächlich schon teilweise randomisierte Verfahren oder so ein Zufallselement da drin.
Ja.
Und wenn man letztendlich am Ende sagt, wir haben hier 20 Anträge, die absolut förderwürdig sind, die besten haben wir vielleicht schon raussortiert, die auf jeden Fall gefördert werden sollen und die nächsten 20, von denen man nur 10 fördern kann, da ist die Entscheidung eh ganz extrem schwer, aber die Qualitätskontrolle ist gesichert. Ja, kann man machen. Ist vielleicht auch einfach was, was man ausprobieren kann und dann am Ende sich halt dann fragen kann, war das gut oder nicht? Es ist doch immer die Frage, wie viele Stellanträge hat man da liegen und ist das einfach auch so vom Statistischen her oder so angebracht oder nicht?
Von wie vielen Anträgen sprechen wir denn, die ungefähr in diese Auswahlausschüsse gehen?
Also ich glaube, wir reden von sowas wie 500, 550 Anträge jede Runde, die da reinkommen.
Wie lange sitzt man daran?
Also Auswahlsitzungen waren früher 1,5 Tage. Also Donnerstagmorgen bis Freitagmittag. Inzwischen, was ich gerade eben gesagt habe, ist nicht so ganz wahr gewesen. Inzwischen ist das so aufgespalten. Leute, die nicht vor Ort sein können, die haben immer noch die Möglichkeit, stattdessen an einer Online-Auswahlsitzung teilzunehmen. Die ist dann Donnerstagvormittag. Und die Auswahlsitzungen vor Ort sind inzwischen 2 Nachmittage, Donnerstagnachmittag, Freitagvormittag. Also der zeitliche Aufwand ist dadurch ein bisschen reduziert worden. Man muss auch nicht 2 Nächte nach Bonn fahren, sondern man kann einfach Donnerstag anreisen. Das ist natürlich irgendwie ganz, ganz bequem. Aber trotzdem steckt da tatsächlich dann auch Donnerstag, der ganze Nachmittag bis 19 Uhr oder so, Freitag nochmal von 9 bis 1. Und danach, man nimmt sich immer viel Arbeit für die Rückfahrt noch vor, die man dann im Zug noch schön erledigen kann. Daran ist meistens nicht zu denken, weil man tatsächlich auch von den ganzen Eindrücken und so so geschafft ist. Und die Sachen einem natürlich auch nochmal durch den Kopf gehen, gerade so die eigenen Fälle, wo man sich fragt, habe ich die jetzt richtig vorgestellt oder habe ich da irgendwas verpasst oder vergessen? Oder bin ich denen tatsächlich gerecht geworden? So.
Das heißt aber im Grunde, wenn man sich die Kosten-Nutzen-Relation anguckt, der Nutzen, nicht der Nutzen oder auch so die Freude daran auch überwiegen.
Ich denke, sowohl bei mir persönlich sehe ich absolut den quasi den Wert dessen und dass sich das lohnt, da die Zeit reinzustecken. A, für die Anträge, auch B, für mich selber an, an quasi Erkenntnis gewinnen oder auch ja, an interessanten Dingen, die ich dadurch kriege. Und ich denke auch insgesamt, dass sich das Verfahren, ich würde da jetzt nicht irgendwie groß dran drehen, außer halt die quasi die neuen Dinge, dass man sagt, Online-Möglichkeiten einzuarbeiten, das denke ich schon, dass das sinnvoll ist. Mhm. Und dass das auch, früher waren halt die Sitzungen noch mehr ein so kommen und gehen, wo Leute auch für einen halben Tag gekommen sind, die können sich jetzt natürlich dann tatsächlich überlegen, oder gehe ich dann lieber in die Online-Sektion mit.
Ich würde noch einen Punkt ansprechen, und zwar, dass ja auch Postdocs selber in solchen Auswahlgremien mitwirken können. Oder vielleicht andersrum noch gesagt, also in diesem Podcast widmen wir uns ja eher dieser Phase zwischen Promotionsabschluss und Erstberufung auf eine Professur. Und Gremienarbeit ist ja so ein Bestandteil auf dem Weg hin zur Professur. Also es wird oft gefordert, in Berufungsverfahren zum Beispiel. Wie wird man Mitglied? Wie war das bei dir? Wie kommt man da rein?
Also hier sind keine Postdocs drin. Es gibt ein paar Leute, bei denen nicht irgendwie in der Teilnehmerliste oder so Professor davor steht, aber das sind meistens Leute, die Dauerstellen in irgendwelchen anderen Forschungseinrichtungen haben. Also auch sowas wie Max-Planck-Institute oder so, wo man dann ja auch, teilweise gibt es da durchaus auch solche Leute wie Gruppenleiter oder so. Aber meistens haben die dann trotzdem auch einen ESC-Grant oder einen Emmy-Noether-Grant oder so. Das heißt, und wie die Leute ausgewählt werden, ist mir überhaupt nicht klar.
Okay. Wurdest du gefragt?
Ich bekam irgendwann eine Anfrage von denen per E-Mail, ob ich da Interesse dran hätte. Ja. Ich vermute mal, dass die da irgendwelche Entscheidungsprozesse haben. Wir haben in der Mathematik seitdem keinen Wechsel gehabt. Das heißt, die anderen beiden Kollegen, man kann das maximal 9 Jahre machen, 3x3. Ich bin jetzt in meinen zweiten 3 Jahren. Die anderen beiden sind auch noch nicht so lange dabei, dass sie inzwischen ausgeschieden wären. Keine Ahnung, ob man dann auch die anderen Mitglieder aus dem Fach befragt, ob die irgendwie Vorschläge, Meinungen haben oder so. Das ist mir nicht so klar, aber das ist tatsächlich nichts, wo man sich bewerben kann und auch nichts, wo Postdocs jetzt Eingang finden. Mhm. Und wenn ich jetzt an DFG denke, glaube ich auch nicht, dass Postdocs da in den Gremien und so unbedingt repräsentiert sind.
Nee, dann sind es eher die Gremien wahrscheinlich in der Universität
selber. Genau, und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass es auch wieder von jederlei Hinsicht sinnvoll ist, sich zu engagieren. A, um einfach was zu geben und auch seine eigene Expertise einbringen zu können, und B, auch um genau im Gegenteil, um Einblicke zu kriegen, die einen auch unabhängig davon, ob man jetzt an der Uni weitermachen will, irgendwie auch weiterbringen. Also letztendlich muss man damit rechnen, dass man irgendwann in Vorstellungsgesprächen mal nicht mehr auf der Seite der Bewerberin sitzt, sondern eher auf der Seite der Person, die jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen muss oder eine Vorauswahl. Und insofern fand ich das auch insofern sehr interessant. Also ich weiß noch, ich war als Doktorand mal in einer Promotionskommission, was für mich damals eine total neue Erfahrung war, aber durchaus sehr interessant war. Und ich glaube, da sollte man tatsächlich auch alle Gelegenheiten nutzen, um sowas irgendwie mitzunehmen und da Erfahrung zu sammeln. Und im Idealfall sich einzubringen oder einfach nur die Erfahrung aufzusaugen. Und ich meine, da gibt es ja Gremien wie Fakultätsrat oder auch einfach nur Institutsvorstand oder so. Was gibt es noch? Berufungskommission, Senat, wenn man ganz weit denkt. Auch da kann man nicht einfach sagen, da gehe ich jetzt hin, sondern da steckt dann irgendwie eine Wahl davor, immer ein transparenter Prozess. Und in der graduierten Akademie kann man sich natürlich auch einbringen und da zumindest Interesse zeigen.
Genau, also die Postdoc-Vertreterin gibt es bei uns ja genauso, da kann man sich aufstellen lassen und dann, also ne, genau, sich wählen lassen und dann sich zumindest bei uns da im Beirat, im Rat
engagieren. Genau. Ja. Das ist Zeit, die man dafür aufbringen muss und die man woanders abknapsen muss. Absolut. Aber das ist Zeit, die eigentlich immer ein Gewinn sein wird. Ich meine, auch da macht es natürlich Sinn, das nicht ewig lang zu machen, sondern dann auch mal vielleicht, wenn andere Leute auch Interesse haben, dann auch anderen Leuten die Möglichkeit zu geben. Aber genau das wäre ja auch sinnvoll, das einfach auf unterschiedliche Schultern zu verteilen und da tatsächlich auch sich selbst einzubringen.
Wir kommen jetzt schon zum Abschluss so allmählich des Gesprächs. Ich würde dich gerne noch fragen, ob du abschließende Empfehlungen an die ZuhörerInnen hast, wenn die sich auf solche Verfahren vorbereiten. Also oder überhaupt in solche Bewerbungsprozesse reingehen. Also du hast eben gesagt, es geht um die Person Im Grunde muss einfach deutlich werden, was sie mitbringt an Forschung.
Genau. Also ich sage nicht, der Lebenslauf muss total straight sein. Im Gegenteil, der muss plausibel sein. Stringent ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie kohärent oder so. Da muss irgendwie klar sein, die Person ist determiniert, die hat irgendwie ein Ziel. Ein bisschen Mobilität hilft natürlich auch sehr. Aber teilweise kann man natürlich auch sagen, die Mobilität wird jetzt gerade mit diesem Stipendium, auf das ich mich vielleicht gerade bewerbe, hergestellt. Und auch wenn man aus irgendwelchen Gründen keine Mobilität hatte, würde ich das darstellen. Dann sollte das aus dem Lebenslauf hervorgehen, sowas wie familiäre Gründe oder so. Ja, letztendlich sind wir heutzutage zum Glück so weit, dass sowas auch Berücksichtigung findet und ja, nicht einfach unter den Tisch gekehrt wird. Und Publikationen, wenn da nichts vorliegt, dann ist es halt schwer. Es geht trotzdem, aber dann muss es halt irgendwie woanders her, die Perspektive und die Exzellenz aufscheinen. Und dann ist das Projekt natürlich schon essentiell. Und wichtig halt vor allen Dingen, dass das nicht einfach nur more of the same ist. Das heißt, man nicht einfach nur dasselbe weitermacht, was bisher schon da ist, sondern dass auch irgendwie neue Dinge reinkommen. Gerade wenn man sich von der Promotion absetzen will, dass tatsächlich noch irgendwie was dezidiert Eigenes, eine eigene Richtung oder so da eingeht. Grundsätzlich nutzen Sie die Ratschläge, die Sie kriegen können, und zwar alle, die Sie kriegen können, ne? Sei es bei Kolleginnen oder Kollegen, Vorgesetzte, Mentoren, oder sei es auch, dass Sie Leute ansprechen, von denen Sie wissen, die in solchen Verfahren beteiligt waren. Gerade wenn es Unklarheiten gibt oder so. Und schreiben Sie natürlich auch die Stiftung an. Also ich meine, es ist nicht verboten, da einfach mal die anzuschreiben oder anzurufen und nachzufragen, wenn es Unklarheiten gibt. Also wenn letztendlich so ein Verfahren daran scheitert, dass einem irgendeine Sache nicht so klar war, dass man die auch darstellen sollte, das oder so, das ist einfach total blöd. Und zwar letztendlich dann für alle, für die Leute, die den Antrag gestellt haben und auch für die, die da jetzt noch Zeit investiert haben, um dann irgendwo festzustellen, oh, da fehlt ja aber eigentlich was. Das bringt niemandem was. Mhm. Deswegen sollte man sich da tatsächlich auch nicht scheuen, im Zweifel einfach mal anzurufen. Ich meine, da gibt es Ansprechpartner auf den Homepages, die für die einzelnen Fächer zuständig sind, und nachzufragen. Und ich meine, wenn es um Humboldt geht und es da Fragen gibt, kann man natürlich auch die Leute hier vor Ort an der Uni ansprechen. Also ich meine, ich weiß, dass Herr Holz auch in dem Ausschuss ist. Und ich glaube, sonst bin nur ich mir bekannt. Weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der noch mehr wüsste oder wen man da ansprechen.
Also im Humboldt-Ausschuss? Genau. Ich glaube nicht mehr.
Aber es grundsätzlich gibt Ansprechpartner, sind wir natürlich auch als Ansprechpartner gerne da und können Ihnen Rückmeldungen geben. Und sei es nur, sei es formale Fragen oder so, da sollten Sie sich nicht scheuen, auch Leute hier anzusprechen. Oder halt in der Graduiertenakademie um Rat zu fragen. Oder im, was weiß ich, in den Dezernaten bei den Forschungsdezernenten und so, die Ihnen da sicherlich auch gute Einschätzung geben können. Und wahrscheinlich werden alle Leute Ihnen unterschiedliche Dinge sagen. Und dann können Sie daraus sich so quasi die Informationen rausziehen, die Sie haben wollen. Und auf der Basis dann halt entscheiden, was macht Sinn und wie gehe ich damit um. Ja, mein, was weiß ich, nicht linearer Lebenslauf, egal. Es muss irgendwie trotzdem irgendwie plausibel und natürlich muss irgendwie eine Perspektive da sein, dass man sagt, ja, da kann auch wirklich was draus werden.
Er muss halt ein Gremium überzeugen.
Genau, der muss ein Gremium überzeugen. Er muss erstmal die externen Gutachter und die interne und quasi den Berichterstatter überzeugen. Und selbst wenn da irgendwo überraschende Wendungen sind, wie Fachwechsel oder so, das heißt nicht, dass man nicht in Frage kommt. Es wird eh nur aufs akademische Alter geguckt, in der Regel ab Promotion. Das heißt, wenn man davor noch was anderes studiert hat und das irgendwie plausibel ist, kein Problem. Das, was man natürlich bedenken kann, zum Beispiel bei Humboldt, muss man halt noch beibringen, eine Gastgeberstellungnahme und zwei Referenzschreiben. Die machen natürlich schon was aus. Und die sollten natürlich jetzt schon auch irgendwie aussagekräftig sein. Der Gastgeber sollte rüberbringen oder die Gastgeberin, dass sie die Person wirklich haben will. Am besten kennt sie sie auch schon und so weiter. Und die Referenzschreiben sollten natürlich jetzt nicht total knapp sein, sondern auch irgendwie ein bisschen Überzeugung rüberbringen. Und am besten sind das nicht nur generische Schreiben, sondern welche, wo auch klar wird, die schlagen jetzt jemanden für Humboldt oder für, man weiß nicht, bei der DFG braucht man da Empfehlungsschreiben, vielleicht braucht man das noch
braucht man
oder
auch ja.
nicht.
Doch, doch.
Dass die genau auch für das gemacht sind, was man hier, wofür man sich bewirbt. Da hat man jetzt als Antragsteller nicht so total viel Einfluss drauf. Aber wenn man Leute hat, die irgendwie schon Erfahrung mit den Sachen haben, dann kann man sich hoffentlich auch darauf verlassen, dass da was Entsprechendes ankommt. Tja.
Super. Das war jetzt mal nochmal ein guter Blumenstrauß an Empfehlungen, finde ich.
Zu viele
ich hoffe,
vielleicht.
ich glaube, dass die ZuhörerInnen sich da hoffentlich einiges davon mitnehmen können. Ich danke dir ganz herzlich. Das war jetzt wirklich ein spannendes Gespräch. Ich habe auch noch ein bisschen was Neues gelernt.
Ja.
Genau. Und ich hoffe, den ZuhörerInnen hat es gefallen und sage bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Viel Glück allen, die es jetzt noch mehr versuchen wollen.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird an der Graduiertenakademie der Leibniz-Universität Hannover produziert. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfragen.
Fridolin hätte ich vielleicht noch unterbringen sollen. Dass man mit Humboldt ja auch ins Ausland gehen kann.
Ja.
Das hätte ich vielleicht noch mal sagen sollen. Ich bin ja für Incomings zuständig. Ne?